Ich habe mir für heute Morgen mal ein Thema ausgeschaut, wo ich denke, das ist eines dieser Grundpfeiler, die unseren christlichen Glauben prägen. Das ist etwas, was wir immer wieder vielleicht auch hören, worum es geht, aber letztlich auch die Frage, ist es wirklich immer noch relevant? Von der Relevanz sprechen wir, aber trifft's mich? Und es kann durchaus sein, dass bei diesem Thema manchmal so der Gedanke kommt, naja, das ist doch eher was fürs Alte Testament. Das hat doch heute eigentlich keine Bedeutung mehr. Das Thema, worum es heute geht, es geht um diesen Begriff des Opferns, des Opfers. Und da will ich gleich mal eine kurze Runde mal hineinlegen, mal die Frage, wenn euch dieser Begriff Opfer vor Ohren, vor Augen kommt, wo würdet ihr ihn für euer Leben verorten? Wo kommt der bei euch vor? Gebraucht ihr diesen Begriff in irgendeiner Form noch in eurem Sprachgebrauch, in eurem Alltag, Opfer? Einfach mal kurze Rückmeldung.
Wenn ich ein Opfer bringe und jemanden Zeit opfere,
Zeit opfern?
Ich selber.
Ja. Also es kostet was. Den Spruch, den kennen wir, ja.
Wenn ich meine Geburtstagskarten schreibe, ist das immer ein Zeitraum.
Mhm. Ja. Noch Gedanken, wo dieses Wort Opfer vorkommt? Habt ihr da Verbindungen zu diesem Wort?
Geld,
Jugendsprache. Ja, das, darauf habe ich fast gewartet. Wer hat es gesagt? Ja. Jugendsprache, den Spruch hätte ich gern mal nochmal gehört.
Jugendsprache?
Ja? Genau, du Opfer, ne? Genau. Schon ziemlich übel mittlerweile, aber das ist tatsächlich ein gängiges Ding, was auf dem Pausenhof sehr oft gehört wird, ja. Dann nochmal, was war noch das Zweite? Da war noch ein Gedanke.
Also Spende und Opfer ist ein Unterschied.
Mhm. Ist ein Unterschied, okay. Auch spannender Gedanke. Mal sehen, vielleicht werden wir da heute noch ein bisschen drauf kommen.
Dankopfer.
Ja. Selbst für uns Christen gar nicht so leicht, ne? Mhm. Auch ein Gedanke, der da mitschwingt. Mir fiel noch ein, wir hören ja oft in den Medien etwas von den Katastrophen, Opfern, von Naturkatastrophen, wo Personen geschädigt oder sogar umkommen. Kriegsopfer, auch das ist ja ganz aktuell, was wir immer wieder hören. Diese Todesopfer, die durch Verbrechen und Ähnliches zu Tode kommen. Verkehrsopfer, wir haben das schon gehört, Almosen oder ein mildtätiges Opfer, ja, das ist doch in irgendeiner Form bei uns heute auch bekannt. Also in der Ethik wird es tatsächlich als etwas beschrieben, was unter Verzicht passiert. Also ich verzichte auf etwas und das ist dann ein Opfer. Dass im Osten natürlich die Stasi-Opfer nicht vergessen sein sollen, das, denke ich, erübrigt sich. Übrigens, es gibt auch im Sport, gut, ob man Schach jetzt als Sport betrachtet, ist auch nochmal Ansichtssache, aber auch da gibt es ein Opfer. Vielleicht wusstet ihr das. Wenn man eine Spielfigur aus taktischen Gründen opfert, aufgibt, weil man damit ein Ziel erreichen kann. Also, das, was ich gehört habe, auch das hat doch immer auch etwas damit zu tun, dass da jemand auch sich mit hingibt, vielleicht sogar auch der Unschuldscharakter derer, die vielleicht zu Tode oder geschädigt werden. Ja, also die haben oftmals gar nichts damit zu tun, aber sie werden geschädigt, sogar bis hin, dass sie ums Leben kommen. Und es wird auch sehr deutlich, dass ein Opfer uns etwas kostet. Ja, ob das nun wertvolle Zeit ist, ob das irgendwelche Dinge sind, die wir geben, ob wir etwas aufgeben müssen, vielleicht sogar unser Recht mal zurückstellen auf etwas oder eben Geld, Kraft und Aufmerksamkeit, sind alles so Dinge, die bei diesem Begriff Opfer eine Rolle spielen. Aber ich möchte heute mal ein bisschen ausholen, um mal diesen Gedanken des Opfers für uns mal ins Licht der Bibel zu rücken und mal zu schauen, woher kommt es eigentlich und was hat es für uns heute gemacht? Was für eine Bedeutung hat es? Vielleicht müssen wir mal wirklich mal ganz zum Anfang beginnen. Also Kain und Abel, das sind ja so die Ersten, mit denen wir es zu tun haben in der Bibel, wo dieses Problem des Opfers aufkommt. Interessant fand ich, dass bei ihrem Opfer der Zusammenhang hergestellt wurde mit ihrer Arbeit. Also das Opfer hing direkt mit ihrer Arbeit zusammen, mit ihrer alltäglichen Tätigkeit. Weiß denn jemand, was von Beruf der Kain gewesen ist? Wie bitte? Ja, Bauer. Genau, also das sind die mit den Traktoren, die hier ab und zu mal über die Straße, er hatte noch keinen Traktor, aber da gehörte er auch zu dieser Berufssparte dazu. Er war auf dem Ackerbau, im Ackerbau zuständig, in der Agrartechnik, je nachdem, also wie man das auch immer übersetzt. Und der Abel, wisst ihr, was er war? Viehzüchter. Vor allen Dingen viel mit Schafen hatte er zu tun. Die kamen dann auch bei seinem Opfer wieder herbei. Und das Interessante ist vielleicht bei den beiden, man weiß nicht, ob sie das erste Mal geopfert hatten. Das heißt nur, dass sie zum Opfer kamen. Ja, ob sie vielleicht diese Praxis des Opfers schon mehrmals durchgeführt hatten, das wird hier nicht so genau benannt in der Bibel. Es steht einfach nur so da. Und da heißt es, mal gucken, jetzt haben wir uns wieder gegenseitig hier. Vielen Dank. Da heißt es, und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und das heißt, wir wissen nicht genau, ob sie eben das erste Mal opferten oder nicht. Was aber auffällt, ist die Beschreibung der Gaben, die sie mitbrachten. Bei Kain sind es die Früchte des Feldes, wahrscheinlich Obst, Gemüse, ähnliches. Und bei Abel wird aber nicht nur gesagt, er brachte Tiere, wie es jetzt vielleicht so üblich gewesen wäre, sondern es wird sogar noch genauer beschrieben. Es heißt hier, es waren die Erstlinge. Also das waren die Erstgeborenen eines Mutterschafes, eines Muttertieres in dem Fall. Und das wird gleich noch von Bedeutung sein. Und dann heißt es noch, und von ihrem Fett. Denkt man sich erstmal, hä? Ist doch eigentlich logisch, dass da auch irgendwie Fett mit beim Verbrennen einhergeht. Aber in der Wahl dieses Begriffes Fett, da meint die Bibel in der Regel nicht irgendwie ungesundes Essen, sondern hierbei geht es um das Beste. Das Beste, das ich bringen kann. Also Fett ist nicht das Ungesunde, was wir oft vor Augen haben in unserer Gesellschaft, sondern beim Fett, da geht es nach biblischen Maßstäben immer um das Beste, was ich bringen kann. Also fett und rund, ja, das war ja früher auch so ein Synonym dafür, dass es einem gut geht. Und das Beste bringe ich hier an dieser Stelle, das Beste brachte der Abel mit. Und beide Opfer von Kain und Abel, um die zu verstehen und einordnen zu können, da braucht es nochmal einen Blick in die Texte danach und davor, denn das Opfer, das spielt in der hebräischen Welt eine ganz zentrale Rolle. Und es wird peinlichst genau beschrieben. Unglaublich, wie viele Stellen es genau zu diesem Opferritus gibt. Und dazu möchte ich heute Morgen mal mit euch drei Gedankenschritte gehen. Das erste wäre, warum braucht es eigentlich ein Opfer? Warum ist dieser ganze Begriff des Opfers so wichtig? Wie opferten denn überhaupt Israeliten im Alten Testament? Wäre der zweite Gedanke. Und dann die Frage, wie opfern wir heute? In unserer heutigen Zeit, also in der neutestamentlichen Zeit. Und ich möchte mal beginnen, warum braucht es eigentlich ein Opfer? Gehen wir mal zurück zu Adam und Eva, also noch weiter. Da brachte ja die kluge Schlange, die der Teufel für seine Zwecke missbrauchte, sehr listig eine Anklage gegen Gott vor. Was war denn das? Die schreckliche Anklage der Schlange lautete mit anderen Worten, Gott weiß, dass ihr ihm gleich sein werdet, wenn ihr von der Frucht des Baumes der Erkenntnis esst, und das will er nicht. Das hat die Schlange so formuliert. Das will er nicht. Er will euch niedrig halten. Ihr sollt nicht so hoch hinaufsteigen. Aber ihr habt sehr wohl ein Recht darauf, denn es ist ein Baum auf dieser Erde, über den ihr Herr seid. Also ihr könnt über ihn herrschen. Und damit stritt die Schlange alles ab, was Gott ist. Was ist Gott? Seine Wahrheit. Sie sagte, dass er ein Lügner sei. Dann seine Gerechtigkeit. Sie sagte, dass Gott ungerecht sei. Und vor allen Dingen seine Liebe. Sie sagte, Gott liebt euch nicht. Er gibt euch nicht das, worauf ihr ein Recht habt. Aber Adam und Eva, oder Eva und Adam, so müsste man es nennen, Sie gingen darauf ein, auf diese Gedanken der Schlange, und wir sehen dann die Folgen. Sie flohen vor Gott, sie, die Menschen, und nicht Gott begann sie zu verjagen, sie waren es, die flohen zuallererst. Sie verstanden, dass sie vor ihm nicht weiter bestehen konnten, aber das Schrecklichste war, das Geschöpf hatte den Schöpfer, also Gott, entehrt. Und gerade dieses Geschöpf, der Mensch, der hatte doch alles bekommen. Er hatte alles bekommen, was Gott sich als Gutes für ihn gedacht hatte. Seine Güte, seine Liebe konnte man im Garten Eden überall sehen. Und jetzt kommen wir dahin, warum es ein Opfer braucht. Für Gott und den in Sünde gefallenen Menschen. Denn da erst kommt dieser Gedanke des Opfers ins Spiel. Also davor war das überhaupt gar kein Thema. Aber nachdem die Menschen gesagt haben, wir wollen unseren Weg gehen, unsere eigenen Entscheidungen treffen, die auch gegen Gottes Anweisungen sind, da geht es los. Also, man muss sehen, auf der einen Seite steht Gott. Ein Gott, der jetzt durch Menschen entehrt worden war. Und auf der anderen Seite stehen Menschen, die herausgefallen sind aus dieser innigen Beziehung mit Gott. Und genau das nennt die Bibel Sünde. Das ist Sünde, das Herausfallen aus dieser Beziehung mit diesem Gott. Wie konnte jetzt aber Gott seine Liebe, die ja immer noch da ist, die unangefochten immer weiter existiert, zu uns in irgendeiner Form lebbar machen? Wie kann er sie uns zeigen? Wie kann er es beweisen, dass er Gottes Liebe ist? Aber, und jetzt kommt das Problem, zugleich seine Wahrheit, seine Heiligkeit und seine Gerechtigkeit bewahren. Wie soll sowas funktionieren? Dieser gerechte Gott, der so voller Liebe ist, aber dass beides miteinander verbunden werden kann. Wie kann das gehen? Wenn er nur Liebe zeigen würde, immer Friede, Freude, Eierkuchen, ach, das ist alles schon okay, ich liebe dich ja, wäre da nicht die Ungerechtigkeit, der Ungerechtigkeit Tür und Tor geöffnet? Wo bliebe dann die Gerechtigkeit in dieser Welt, die wir so suchen, die wir brauchen, von der wir leben? Wir brauchen Gerechtigkeit, das wissen wir, sonst geht unsere Seele kaputt. Gott, er möchte einen Weg finden, er möchte es dem Menschen ermöglichen, dieser Mensch, der ihn entehrt hatte, trotz alledem seine Gnade zu zeigen. Und Gnade steht für Erbarmen, Gnade steht für Hinwendung, steht für Güte, Wohlwollen, aber, und das ist ganz wichtig, vor allem für Vergebung. Also Gott will weiterhin der ganzen Schöpfung zeigen, dass er den Menschen wirklich liebt. Aber das kann niemals im Widerspruch zu seiner Gerechtigkeit, zu seiner Wahrheit passieren. Also Gott ist Liebe, aber er ist auch Licht. Und niemals kann er in seiner Liebe handeln, wenn dadurch seine Gerechtigkeit und seine Heiligkeit und seine Wahrheit verleugnet würde. Das war eben die Bedingung, in der ein Weg gefunden werden musste, über den Menschen mit Gott in Verbindung zu kommen. Versteht ihr die Problematik? Wie passt Liebe und Gerechtigkeit Gottes zusammen? Und wie kann der Mensch Gott so begegnen, dass seine Gerechtigkeit nicht in Frage gestellt wird? Dass sie weiterhin geehrt wird? Und trotzdem die Liebe Gottes zu empfangen? Ein Riesenproblem. Eigentlich ist das Menschen unmöglich, weil von uns Menschen kann da nichts kommen. Wir können im Grunde genommen gar nichts bringen. Gott, er will seine Liebe weitergeben, aber er will auch seine Gerechtigkeit nicht verleugnen. Er will sie nicht irgendwo abtun und billig wegschieben. Wir kommen jetzt hier genau zu diesem Punkt des Opfers. Denn das ist der Weg, dass gefallene Menschen mit Gott wieder in Verbindung kommen können. Übrigens, das hebräische Wort für Opfer, Korban, so heißt es. Es heißt übersetzt, sich nähern. Sich nähern. Merkt ihr? Also der Mensch darf sich durch das Opfer Gott nähern. Und wie taten das die Israeliten im Alten Testament? Wie schaute das aus? Und das ist ja schon auch etwas sehr Abstraktes, was wir heute oft gar nicht mehr kennen oder gar nicht im Blick haben. Ich will uns mal ein kleines Fenster öffnen heute, wie das ausgesehen hat. Wie haben sich die Menschen Gott genähert in der Zeit des Alten Testaments? Und das ist der eigentliche Predigttext für heute, den ich gar nicht vorlesen werde, sondern ich werde ihn ein bisschen erklären und werde ihn ein bisschen skizzieren. Und der steht nämlich in 3. Mose 1. Und ich möchte euch gern mal einen kleinen Einblick in die Opferpraxis geben, wie es damals aussah. Es gibt den sogenannten Hörneraltar von Beersheba. Mal die nächste Folie bitte. Hoffentlich könnt ihr das alle sehen. Dieser sogenannte Hörneraltar. Das ist ein Bild von einem Hörneraltar, der steht im Süden des heutigen Israels. Das ist in der Nähe von Beersheba, so sagte ich das schon. 7 Brunnen, so heißt diese Stadt übersetzt. Aber dieser Altar ist deswegen so interessant, weil als Jakob sich auf dem Weg nach Ägypten machte, da opferte er dort in Beersheba. Und wie er das möglicherweise getan hat, das steht jetzt in unserem Predigttext für heute, als Gott zu Mose sprach, wie die Israeliten opfern sollen. Nämlich wie? Der Opfernde bringt seine Gaben. Später wurde das Opfertier am Eingang der Stiftshütte, später im Tempel, dem Priester vorgeführt. Dann wurde durch Handauflegung vom Priester dem Opfernden seine Sünden auf das Tier übertragen. Dann schlachtete er das Opfertier, wobei er das Blut ganz auslaufen lässt. Wir kennen das unter dem Begriff des Schächtens. Und der Opfernde, das war später ein Priester, er sprengt etwas von dem Blut an den Altar. Er zerlegt das Opfertier und opfert es auf dem Feuer des Altars. Die Art der Opfer ist verschieden. Aber es gibt 2 Hauptebenen, nämlich das Sünd- oder Sühneopfer und das Dankopfer. Das sind 2 unterschiedliche Opferarten. Beim Dankopfer, man könnte es auch wörtlich mit Friedensopfer übersetzen, da steht im Mittelpunkt die Freude. Da geht es um die Freude. Du sollst Dankopfer darbringen, dort essen und fröhlich sein vor dem Herrn, deinem Gott. Übrigens wurde auch das Fleisch des Dankopfers vom Opfernden und seinen Angehörigen gemeinsam verzehrt. Also ein großes Fest gab es da und richtig was Gutes zu essen. Opferanlässe gab es für das ganze Volk in verschiedenen Festen, wie zum Beispiel das Fest der ungesäuerten Brote. Das Fest der ungesäuerten Brote, das wurde schon früh zusammen mit dem Passafest gefeiert. Wir kennen das vielleicht von dem Sederabend, da wurde das auch mal angedeutet. Jesus hat es genauso gefeiert. Er hat es mit seinen Jüngern im Neuen Testament auch durchgeführt. Hoppla, meine Seite. Ja, genau. Wir haben jetzt das Friedensopfer oder Freudenopfer gehabt oder auch als Dankopfer bekannt. Das andere Opfer, und das ist jetzt für uns wichtig, ist das sogenannte Sühneopfer. Und da geht es um eine ganz andere Ausrichtung. Da heißt es zum Beispiel da in 3. Mose, denn im Blut ist das Leben. Und ich selbst habe angeordnet, dass es auf dem Altar dargebracht wird, um euch von eurer Schuld zu befreien. Weil das Blut das Leben ist, darum werdet ihr durch das Blut mit mir, dem Herrn, versöhnt. Also das Blut spielt eine ganz zentrale Rolle in dieser Opferhandlung. Das Blut, der Sitz des Lebens, es wird zum Sühnemittel, also zum Vergebungsmittel. Etwas wird bei Gott passieren, dass er in dieser Art des Sühneopfers mich mit anderen Augen anschaut, dass er mir begegnen kann auf eine andere Art und Weise und eben die Sünde in mir nicht mehr sieht. Das hatte Gott übrigens in gewisser Weise bei Adam und Eva schon mal vorgemacht. Er opferte ja ein oder mehrere Tiere, das erste Mal, dass Tiere geschlachtet wurden in der Menschheitsgeschichte, damit er Felle, damit er Kleidung für beide machen konnte, um sie dann in der rauen Welt auch ihnen einen Schutz mitzugeben. Und hier wird die Bedeutung des Blutes eben sichtbar. Ein Leben für ein Leben. Ein Leben vergossen für ein anderes. Abel vergoss das Blut seiner Lämmer für sein Opfer. Blut, Lamm, Erstling oder Erstgeborene, das sind Begriffe im Alten Testament, die schon mal sehr deutlich auf einen hinweisen, den wir im Neuen Testament kennen. Muss ich dazu noch was sagen? Jeder Jungschaler würde sofort antworten, natürlich, Jesus. Darin zeigt sich schon diese Vorbereitung dessen, zu dem Jesus nachher die Vollendung bringt. Dazu komme ich auch gleich noch. Im Alten Testament gab es aber noch drei Abstufungen vom Sühneopfer. Die erste, wenn da eine Person eine Unachtsamkeit begangen hatte oder eine Verunreinigung sich zugezogen hatte, wurde das Blut des Opfertieres an die Hörner dort, die ihr an den Ecken seht, gestrichen. Das war das eine. Wenn die ganze Gemeinde gesündigt hat, wurde das Blut ins Heiligtum gebracht und an den Vorhang versprengt oder, als es das noch nicht gab, an die Hörner im Inneren des Altars. Also einmal bei einer Einzelperson von außen, wenn die ganze Gemeinde gesündigt hat, von innen. Ihr seht so ein bisschen den Bogen, der da innen drin sich wieder zeigt. Wenn vorsätzliche Sünden des Einzelnen oder der Gruppe begangen wurden, dann gab es einen großen Versöhnungstag, den sogenannten Yom Kippur. Wir wissen es vom 7. Oktober, das war nämlich ein Yom Kippur, der große Versöhnungstag in Israel. Und da wurde das Blut ins Allerheiligste im Tempel gebracht, wo es dann vor und auf die Bundeslade gesprengt wurde. Wichtig für uns zu verstehen, der Sinn des Sühneopfers war nicht die Reinigung des Opfernden, sondern die des Heiligtums. Also die Sünde, unsere Sünde verunreinigt das Heiligtum, also verunreinigt Gottes Begegnung, Gottes Anwesenheit, Gottes Beziehungsmöglichkeiten, dass da plötzlich der Zugang zu Gott nicht mehr möglich ist. Das macht Sünde. Darum geht's. Ich kann nicht mehr zu Gott kommen. Das ist der Ursprungsgedanke, der sich dahinter verbirgt. Also da steckt der Grundsatz dahinter, je schwerer die Sünde, desto weiter dringt die Verunreinigung ins Heiligtum hinein. Und wir könnten heute sagen, so in unsere Beziehung zwischen Gott und Mensch dringt die Sünde, dass kaum noch Beziehung zu Gott möglich ist. Je schwerer die Sünde, umso weiter bin ich von Gott weg. Das ist der Grundgedanke, der dahinter existiert. Und das Ziel von diesem Opfer war, dass Gottes Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Steht ihr? Also da geht es ganz zentral um Gott, um seine Gerechtigkeit, um seine Person. Es ist interessant aber, dass selbst im Alten Testament so dieser ganze Ritus des Opferns bei Gott gar nicht unbedingt das Wesentliche war, worauf es bei Gott selbst ankam. Denn da heißt es in Hosea 6, Vers 6, denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht an Brandopfer. Hä? Ich denke, gerade das Opfer ist jetzt so wichtig. Aber Gott zeigt nochmal ganz klar, worauf es ihm wirklich ankommt. Denn man kann aus dem Opfer etwas sehr Abstraktes machen. Ein Ritus, vielleicht sogar eine magische Handlung, dass ich damit etwas verbinde und Gott muss etwas tun. Nein, Gott sagt, dein Herz ist mir wichtig. Wie kommst du? Was ist in dir drin? Mit welcher Herzenshaltung bist du dabei? Also nicht das Äußere, wie auch Samuel zu König Saul sagte, siehe, Gehorsam ist besser als Opfer. Das war damals schon ein ganz wesentlicher Punkt. Und Propheten wie Amos, Jesaja und Jeremia bringen ausdrücklich Gottes Missfallen zum Opfer, zum Ausdruck, die eben nicht von Gehorsam und von einem gerechten Handeln begleitet sind. Wenn du kommst und opferst, aber es verändert sich nichts in deinem Handeln, dann hat das ganze Opfer keinen Sinn. Und das ist ein ganz wichtiger Gedanke, wenn wir jetzt in die Frage hineinkommen, wie opfern wir eigentlich heute? Opferst du? Weil das Neue Testament, das bringt tatsächlich gravierende Veränderungen zum Opfer mit. Es werden immer noch Opferdarbringung nach jüdischem Gesetz erwähnt. Ja, als die Eltern Jesu ihren Sohn zum Tempel brachten, um nach dem Gesetz das vorgeschriebene Opfer zu vollziehen. Aber Jesus, er nimmt in seiner Predigt bald das Thema auf, dass Gott Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht an Opfer hat. Also er nimmt das, was im Alten Testament schon angelegt ist, und überträgt es auf sein Wirken. Und das macht er besonders in der Kritik den Pharisäern, also den Theologen der damaligen Zeit, sehr deutlich. Und die wiederum, die warfen ihm dann vor und sagten, na, der isst, der frisst mit Sündern. Beim Ehrenraufen am Schabbat, da tun die das Gesetz brechen. Oder eben auch bei der Frage nach dem größten Gebot wollen sie ihn ja auch herausfordern. Und genau da kommt eben diese Beziehungsgedanke sehr stark zum Tragen bei Jesus. Endgültig abgelöst von den Vorgaben des Alten Testaments hat aber Jesus das Opfer im Abendmahl. Das fand ich interessant, im Abendmahl. Denn hier erinnert er an seinen eigenen endgültigen Opfertod. Er spricht von seinem eigenen Opfer. Müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht sagen, naja, alles schon passiert. Was hat das jetzt noch mit mir zu tun? Weil jetzt kommt nämlich das ganz Wichtige für uns heute, dass wir diesen Gedanken des Opfers nicht einfach beiseite legen, sondern was meinte Jesus mit seinem Opfer? Ich habe mich immer gefragt, ob Jesus im Abendmahlsaal, so wie es üblich war, ein Passahlamm geopfert hatte. Das war ja so gang und gäbe und ist auch heute teilweise noch auch in Israel sichtbar. Das ist nämlich gar nicht so eindeutig, weil Jesus ja selbst auf sich dieses zu schlachtende Opfertier übertragen hat. Er hat ja seinen Jüngern gezeigt, ich bin es, der geschlachtet wird. Hätte er mit einer Schlachtung eines Lammes nicht dieses ganze Bild konterkarikiert? Nur mal so eine Frage. Es steht nicht in der Bibel, nochmal dazu gesagt. Er war und ist bis heute das Opferlamm. Und er hat dann in den Abendmahlselementen sein Leib und Blut, also sich selbst als Opfer, dargebracht. Also es könnte durchaus sein, dass er wirklich auf das Passahlamm verzichtet hat, um seinen Jüngern zu zeigen, ich bin es. Ich bin es, der sich opfern wird für euch. Also das Entscheidende im Neuen Testament ist der Blick auf das Opfer. Jesus ist einmal endgültig und unwiederholbar gestorben, ganz wichtig. Sein Opfertod ist also im wahrsten Sinne des Wortes einmalig. Es ist nie wieder danach und auch nie davor vorgekommen. Und dann schreibt Paulus, denn auch wir haben ein Passahlamm, der Bezug, das ist Christus, der geopfert ist. Oder wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Und jetzt versteht ihr vielleicht, woher dieser Ausdruck kommt, aus dem Alten Testament. Christus ist das geschlachtete Lamm Gottes, dessen teures Blut die Sünden der Welt wegnimmt. Und nach Hebräer 9, Vers 12 sind die Opfer des alten Bundes durch Christus, der eine ewige Erlösung erwarb, also für uns die Erlösung brachte, ein für alle Mal überboten. Überboten. Das ist also noch viel größer als das, was im Alten Testament passiert ist. Weil Jesus ist nicht nur das Opfer, sondern er ist zugleich auch der Opfernde. Beides in einem. Als Opfer wie als opfernder Priester ist er fehlerlos. Er ist ohne Sünde und bringt somit ein reines, gültiges Opfer. Man ist davon ausgegangen, dass im Alten Testament die Tiere ja auch keine Sünde in sich tragen konnten. Aber Tiere haben auch nicht diese Ebenbildlichkeit, wie wir Menschen in Bezug auf Gott haben. Und das unterscheidet Tiere vom Menschen. Deswegen ist auch das Opfern eines Tieres immer auch nur ein Teil. Immer nur ein Teil dessen, was ein Tier abdecken kann für die Sünden der Menschen. Und jetzt wurde quasi ein gleichwertiges Opfer für uns Menschen gebracht. Durch einen Menschen, der rein war und ist. Und für uns alle sich geopfert hat. Und damit gibt es einen neuen Bund. Wir leben in einem neuen Bund. Der alte, es war ein vorübergehender Zeitabschnitt, der aber auch wichtig war, um den Grund des Opfers zu verstehen. Ein Bund im Alten, der keine vollkommene Erlösung oder Reinigung des Gewissens bewirken konnte, so wie ich es gerade erzählt habe. Aber an die Stelle der Opfergaben tritt jetzt unsere Hingabe als Christen an Gott. Das ist interessant. Nochmal, an die Stelle der Opfergaben im Alten Testament, wenn also Menschen zum Tempel gegangen sind oder haben einen Altar oder so ein, wie wir es vorhin gesehen haben, so ein Hörneraltar gehabt, tritt jetzt unsere Hingabe, also eine Herzenshaltung. Das heißt, ich muss mich nicht mehr auf einen Weg machen, oder vielleicht ist tatsächlich der längste Weg für uns heute, dass wir die Entscheidung treffen müssen, Herr Jesus, du bist mein Retter und ich lass dich da rein. Führe du mich und vergib mir meine Schuld. Wisst ihr, vielleicht ist das sogar für viele von uns heute noch länger und schwerer auf sich zu nehmen als dieser Weg zum Tempel, als dieser Weg zum Altar. Er sieht so kurz aus, dieser Weg im Herzen. Aber manchmal ist es der längste Weg, den wir Menschen gehen müssen. Eine Hingabe, die der Heilige Geist bewirkt, also ihr seid nicht allein, ihr habt einen Tröster und eine Unterstützung, bewirkt, dass wir sämtliche Lebensbereiche Jesus hinlegen dürfen. Manchmal ist es ja so, wir haben so unsere Kämmerlein, die wir gern noch zuschließen. Kleine Räume, dunkle Räume, da wollen wir niemanden ranlassen. Aber Jesus freut sich, wenn er sein Licht hineinbringen darf, damit die Freiheit umso größer erscheint. Und das ist manchmal das größte Opfer, das wir bringen müssen. Unser eigenes Ego, unser eigenes Ich, zu sagen, Herr Jesus, nimm du es. Und so ruft Paulus die Christen in Rom auf, sich selbst hinzugeben als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Ich habe immer gern gesagt, wisst ihr, was das Problem an einem lebendigen Opfer ist? Das kann immer wieder vom Altar runterspringen. Zu jeder Zeit. Und dann muss es wieder hingetragen werden. Und das passiert im Grunde genommen immer wieder bei uns. Wenn wir mit Jesus leben, immer wieder dieses Hin zum Altar Gottes. Und sagen, Herr, hier bin ich. Nimm mein Leben als dein Opfer, dass Jesus, du mich leiten und führen kannst, damit du Jesus in mir siehst. Und so bin ich rein vor dir. Das ist das große Opfer. Aber wie solche Opfer auch aussehen können, das zeigt auch wiederum Paulus in Philipper 2, Vers 17. Da heißt es, und selbst wenn ich sterben muss und mein Blut wie Opferblut vergossen wird im Dienst für euren Glauben, so bin ich doch voller Freude. Ja, ich freue mich mit euch allen. Oh, oh. Gleich mal bis zum Tod gedacht. Ist das nicht ein bisschen steil, lieber Paulus? Es ist letztlich das, was Jesus vorgelebt hat. Also ihm ging es darum, alle Menschen, egal was es kostet, mit dieser Botschaft Jesu in Verbindung zu bringen, dass sie davon hören konnten. Die Heidenchristen, die durch die Verkündigung dessen, was Jesus ihm aufgetragen hat, dem Paulus, dass sie zum Glauben kommen. Und Paulus sieht als ein Opfer, das Gott wohlgefällig ist, geheiligt durch den Heiligen Geist sein eigenes Leben. Ich finde, das ist ein unglaublich krasses und großes Ziel. Und ich frage mich ständig, bin ich bereit, so etwas zu leben, so etwas anzunehmen? Es tröstet mich, dass die Bibel sagt, zur rechten Zeit wird dir die Kraft geschenkt. Es geht darum, an ihm festzuhalten. Aber wenn es drauf ankommt, wird Gott dir die Möglichkeit und die Kraft geben. Und dann können wir auch das tun, nämlich Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, das vergesst nicht. Denn solche Opfer gefallen Gott, auch im Hebräer. Klarer kann doch so eine Aufforderung nicht sein. Also noch einmal zusammengefasst, Opfer, das soll für uns Christen nichts Abstraktes sein. Wir kennen das Opfer, das Jesus uns selbst gebracht hat, damit wir durch unser Leben ein Dankopfer ausdrücken, das wir durch unseren Lebensstil zeigen. Und so können wir immer wieder beten, Herr Jesus, ich nehme dein einmaliges Opfer persönlich an und ich möchte dir dafür danken. Und bitte befähige mich durch deinen Heiligen Geist, dass ich dir dienen kann und für andere Menschen deine Kraft und deine Liebe zeige. Amen.